Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, wo ein Judentag so gut ankommt wie bei unserem Gast heute. Denn ihr kennt mich, ich bin der Kai. Und ihr wisst auch, wenn es um mich so weit geht wie den Niederrhein, da bin ich wirklich zu Hause. Ja, das ist so. Und ich habe mir mal wieder jemanden eingeladen, der jetzt zum dritten Mal bei uns im Podcast zu Gast ist und eigentlich auch zum Lebendinventar gehört. Also er hat schon die 60. Folge ein richtig geiles Metal-Quiz mitgemacht, hat damals die Peer für uns etabliert, war quasi der zündende Funke? Ich glaube, ja, der zündende Funke, warum Peer bei uns als Host eingestiegen ist, später leider gegangen ist. Schade, wir vermissen sie immer noch. Dann haben wir in der 86. Folge über das Sterben der Metal-Kneipen gesprochen, haben über allen möglichen Quatsch wie Spotify, Hi-Fi, Apple, Lostless, wie auch immer geredet, haben über Pirate Metal, Social Media Meets, Booking gequatscht und ja, dann waren wir nochmal gemeinsam im Gerrys und haben eine Live-Aufnahme gemacht. Es ist mal wieder ein inneres Blumenpflücken, ein Browserverlauf löschen und ich bin gespannt wie ein Bettlaken, lieber Marcel, dass du heute wieder da bist und wir eine wundervolle Folge zusammen aufnehmen. Moin Marcel Rapp von powermetal.de, Chefredakteur und Podcast-Host von dem Pommesgabel-Podcast.
Was, ich? Achso, ja, hi. Nein, ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Es sind immer sehr, sehr schöne Aufnahmen, die wir miteinander haben. Wie gesagt, du bist ja auch einer meiner Lieblingspodcaster, die ich auch privat unheimlich gerne höre. Und wir sind ja auch privat sehr gut miteinander befreundet. Und es ist, wie gesagt, immer wieder schön, dabei zu sein und dass wir gemeinsam ein wenig quatschen können. Und heute mal wieder virtuell. Mhm. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass wir die letzte Folge im Gerrys aufgenommen haben. Und das war wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte. Und insofern hoffe ich, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen können. Dann ja nicht mehr im Gerrys, sondern irgendwo anders. Mhm. Und heute quatschen wir nochmal ein bisschen virtuell miteinander.
Absolut. Und dazu machen wir natürlich das, was wir immer machen, wenn wir hier bei Leise war gestern sind. Und zwar eine Runde Themenroulette. Sehr gerne. Ich frage dich jetzt mal ganz doof, Marcel, also wenn ich dich jetzt frage, was für dich das Themenroulette ist, dann kommt wahrscheinlich eine Anekdote aus 423 Wörtern. Kannst du unseren Zuhörern mal kurz erzählen, wie das Themenroulette funktioniert?
In Stichpunkten, okay. das Roulette oder der Roulette-Tisch wird gedreht. Irgendein Thema kommt, wir dürfen 10 Minuten quatschen. Nach 10 Minuten kommt dann der erbarmungslose Buzzer. Wir müssen das Thema sofort abbrechen. Dann quatschen wir noch ein bisschen. Dann geht's zur zweiten Runde. Und dann verabschieden wir uns wieder.
Super zusammengefasst. ich glaube, ich brauche dich auch nicht mehr fragen, ob du noch irgendwelche Fragen hast oder ähnliches. Ich glaube, wir können direkt starten, oder?
Doch, ich habe die Frage, wie es dir geht, mein Lieber. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Das ist aber wirklich so. Man kommt als Podcast-Host immer ein bisschen zu kurz. Das ist so. Aber ich meine, ich sage ja selbst bei anderen Gesprächen mit Kunden oder ähnlichem, also meinem Hauptjob, ich bin Podcaster, ich kann 3 Stunden durchreden, unterbreche mich einfach. Das ist so vollkommen in Ordnung. Ich nehme es nicht böse. Aber ja, wie geht's mir? Mir geht's gut, ist alles cool. Ist jetzt so gerade mit dem Vaterwerden und Co. so, dass meine zweite Tageshälfte in der Regel so zwischen 20 und 21 Uhr beginnt. Also wenn das Baby im Bett ist und die erste wundervolle Tageshälfte gefüllt war mit Liebe und mit Windelwechseln, ist es jetzt so, dass wir eben in der zweiten Hälfte dafür alle Hobbys Zeit ist. Also ich schreibe ja gerade ein Fachbuch über LED-Wände und Co. Also da finde ich zwischendurch mal Zeit für mich. Finde hier mit einer Podcast-Aufnahme, schneide den Podcast auch um die Uhrzeiten immer. Also wenn ihr merkt, oh, deine letzte Aufnahme war irgendwas nicht richtig, dann lag das sicher daran, dass ich schon um 12:30 noch dran war oder so und eigentlich schon am nächsten Morgen um 7 wieder raus musste. Deswegen, ich hoffe, ihr seid da nicht so ganz so böse. Aber ja, mir geht's eigentlich soweit gut.
Aber jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen. Also ich meine, Vollzeitvater, dann hast du natürlich noch einen hauptregulären Job und schreibst dann dein Buch, bist Podcaster und natürlich dann Chefredakteur von Time for Metal. Und ja, was mache ich? Ich kümmere mich hier um die Kätzchen.
Du machst alles richtig, Marcel.
Geh mit dem Hund, Gassi.
Du machst alles schön, richtig, Marcel.
Dankeschön.
Ehrlich, du machst alles richtig. Also ich würde das keinem empfehlen. Also das Vaterwerden auf jeden Fall würde ich empfehlen. Aber ich würde keinem empfehlen, einfach sich sein Leben mit Hobbys voll zu ballern. Gerade weil du schaffst es auch irgendwann mal nicht mehr allem hundertprozentig gerecht zu werden. Das ist einfach so. Und da muss man auch mal sagen, dann trennt man sich wieder von Dingen. Deswegen ist es so ein so am Ende so, ich habe ja noch, glaube ich, vier Hobbys nicht aufgezählt, die ich auch noch habe. Nein, deswegen, du machst es schon richtig, genieß einfach die Zeit, die du hast und
Dankeschön.
Ja, und auch ihre liebe Zuhörer, wenn ihr sagt, ey, heute Abend ist mal nur Metal hören, dann ist das auch mal vollkommen in Ordnung.
Oder einfach mal auf der Couch liegen und nichts machen. Ist auch mal sehr, sehr schön.
Genau, aber kann ich dir auch gleich noch in unserem Zwischenpart was zu erzählen, bezüglich Musik und Nachwuchs. Das machen wir nachher. Ich drücke auf den Zufallsgenerator.
Gerne.
Und wir bekommen das erste Thema. Und ja, das ist ein bisschen geschiedet, ich bin ehrlich. Das ist gar nicht wirklich zufällig gekommen. Der Timer läuft schon 10 Minuten laufen. Ich möchte gerne mit dir sprechen als Chefredakteur eines anderen Metal-Magazins und zwar darüber, über eine ganz, ganz große Sache, die uns alle gerade bewegt und zwar künstliche Intelligenz in Metal-Magazinen.
Oh.
Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich habe da eine sehr, sehr krasse Meinung zu und ich bin mir ziemlich sicher, du auch und vielleicht magst du das ja mal teilen, lieber Marcel.
Ja, gut. Wir hatten vor, lass mich nicht lügen, vor einem Jahr plus minus ein paar Monate, hatten wir die Veröffentlichung von Frostbite Orkings. Das war ein komplett KI-generiertes Musikprojekt, auch mit Album, mit Videoclips und so weiter und so fort. Und musikalisch war es so ein bisschen in die Amon Amarth-Richtung einzuordnen, vielleicht ein bisschen melodischer. Aber wenn man das jetzt ohne Vorkenntnisse gehört hätte, hätte man jetzt nicht unbedingt vermuten können, dass es KI-generiert war. Aber es war halt von vorn bis hinten komplett KI-generiert. Und heutzutage, also der Metal nimmt es sich ja gern zu eigen, zu sagen, hey, das ist noch handgemachte Musik, da nimmt man sich die Instrumente in die Hand und man spielt einfach und je mehr man live spielt, desto besser wird man dann auf Platte und so weiter und so fort, man kennt's ja. Aber heutzutage kann man sich nicht davor verstecken, dass hier und da mal auch ein bisschen KI-generiertes bei uns passiert. Sei es mal ein Cover-Artwork, sei es mal computergenerierte Drums. Die gab's auch schon vor 20 Jahren. Stichwort Angelo Sasso. Und insofern
Sisters of Mercy.
Zum Beispiel, genau. Ich persönlich halte KI für bis zu einem gewissen Maße gut und hilfreich, aber wenn dieses Maß überschritten wird, und darauf wird es auch irgendwann hinauslaufen, weil der Mensch, der muss ja irgendwie seine Grenzen auch auskundschaften, dann kann es auch gefährlich werden. Und daran scheiden sich momentan die Geister. Und wir hatten dann auch intern in der Musikredaktion, hatten wir dann auch so 2, 3 KI-generierte Projekte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen. Ich habe auch nicht ich rezensiert. Aber wir haben dann wirklich sehr, sehr heiß diskutiert, wie wir das dann überhaupt bewerten, ob wir das bewerten, ob wir das besprechen, ob wir das eventuell mit KI kennzeichnen. Und ja, es ist natürlich dann auch diesen Handwerksbands, sage ich mal. Wir jetzt beispielsweise Deserted 4 machen alles selbst, also prügeln alles selbst ein und veröffentlichen dann eine Scheibe. Als Beispiel, weil ich jetzt letztens auch eine Folge mit denen hatte. Ist natürlich dann auch unfair, wenn dann alles auch KI generiert wird und wenn das dann gleichgesetzt wird. Aber heutzutage ist es halt auch super schwierig auszukundschaften, was überhaupt KI generiert ist oder nicht.
Und ich würde schon sagen, das ist fast unmöglich. Also das ist ja schon so gut. Also wenn man mal, ich meine, der Platzhirsch bezüglich KI generierter Musik ist ja Suno. Und also da irgendwie Songs zu produzieren ist, sorry, also jemand, der ChatGPT verstanden hat, kann auch mit Suno Musik produzieren. Und das kostet 8 Euro im Monat, wenn man da die bessere Qualität haben will und die ist einfach richtig gut. Also ich habe da zwischendurch mal reingehört und ich könnte dir nicht sagen, ob das jetzt hier handgemacht ist oder nicht.
Ja.
Also bei den älteren Versionen, da klingt das halt hardcore, so als würde da jemand in Autotune singen, ne? Und in den aktuellen Versionen würde ich sagen, hörst du es nicht mehr. Also auf dem ersten Ohr, nicht auf dem ersten Blick, auf dem ersten Ohr würde ich sagen, ist es unmöglich rauszuhören.
Vor 30 Jahren hat man sich auch die Frage gestellt, was überhaupt KI ist oder wie sich das überhaupt auswirken könnte. Und in Anbetracht der Schnelllebigkeit der Technik will ich mir nicht ausleben, wie wir jetzt in weiteren 30 Jahren Musik hören, Musik konsumieren, Musik produzieren, wie Bands auftreten werden. Und klar, heutzutage kann eine Band, die ihr Leben lang, jetzt 40 Jahre beispielsweise, nur hier sich im Studium verschanzt hat und dort Songs eingeprobt hat und die dann irgendwann auf Platte generiert hat, kann sich nicht davor verschreiben, dann irgendwann mal KI zu nutzen. Sei es auch nur wegen einer Kleinigkeit wie einem Artwork oder so. Mhm. Aber da fängt's halt an. Wie gesagt, dieses Handwerk ist im Metal immer noch am präsentesten. Und ich glaube, KI wird auch in den nächsten 10, 15 Jahren noch nicht diese Stellung im Metal und im Rock haben, wie jetzt beispielsweise in anderen Genres wie Hip-Hop, Techno, Pop natürlich. Aber man muss halt auch aufpassen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
Du meinst, das Nostalgietum des Metals sichert uns so ein bisschen vor der, ich sag mal, der apokalyptischen Blickweise, der feindlichen Übernahme der KI.
Ja, schau doch mal. Rocker und Metaller sind romantisch. Also jetzt nicht im Sinne von Liebe, sondern im Sinne von, ja, aber im Sinne von Nostalgie. Die habe ich auch schon mal eine Schallplatte geschenkt. Ne? Und bei dir hängen auch im Wohnzimmer Schallplatten. Das hast du ja auch nicht aus Prestigegründen, sondern weil du Platten schön findest. Und dieses ganze Revival, dieses Zurückdenken an eine schöne Zeit, 80er, 90er oder die Nullerjahre oder so, das ist halt im Rock und Metal am präsentesten. Und von daher, klar, wird es Genres geben, denke ich mal so im Metalcore, Deathcore, wie auch immer, die eher zu KI greifen als jetzt eine herkömmliche Speed- und Thrash-Metal-Band, als eine Heavy-Metal-Band, die ihr Leben lang im Proberaum Bier getrunken hat und Songs eingeprobt hat. Also das ist zumindest mein Bauchgefühl. Natürlich, ich kann jetzt auch komplett auf dem Holzweg sein und dann kann eine Band, die jetzt 40 Jahre lang schon dabei ist oder so, die das erste komplett KI-generierte Album herausbringen, aber ich rechne nicht unbedingt damit.
Dann machen wir den Blick nochmal anders. Die Frage ging ja noch mehr in Richtung Magazin. Ja. Wie, ich meine, heute kann ja jeder theoretisch sagen, ey, bitte generier mir mal eine Rezension mit der Meinung in die und die Richtung. Wie geht ihr denn als Metal-Magazin? Ich finde, da muss man schon ein ziemlich klares Standing zu haben. Also ich überlege da auch jedes Mal, also grundsätzlich sagen wir als, nimm mal nicht vorweg, sag du mal, was ist so, wie läuft das bei PowerMetal.de?
Bei PowerMetal, so wie ich das jetzt noch immer kenne und so wie wir uns auch ein Leblang darauf eingestellt haben, hören wir eine Platte, schreiben wir unsere Notizen drunter und verfassen dann diese Notizen eine Rezension, laden die hoch und irgendwann liest dann die Rezension dann der Leser. So, ganz normal. Du spielst jetzt beispielsweise darauf an, wenn jetzt eine Rezension mal komplett KI generiert ist. Das heißt, wir haben jetzt das neue Album von Gravedigger als Beispiel. Und ich sage, alles klar, liebes KI-Programm meiner Wahl, generier mir mal bitte eine Rezension zum neuen Gravedigger-Album Bone Collector und ich möchte, dass das gut klingt, mit einer Note 7 von 10 beispielsweise und dann spuckt mir dann der KI dann eine entsprechende Rezension aus. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie man sich davor irgendwie verstecken kann, aber so wie ich jetzt meine Mannschaft kenne und auch einschätze, und dafür würde ich auch die Hand ins Feuer legen, ist da keiner bei, der KI für seine Rezensionen nutzt. Weil wir machen das ja aus Kreativität. Wir möchten ja unserer Kreativität Ausdruck verleihen. Das mache ich eben nicht, indem ich einfach ein paar Stichpunkte bei ChatGPT beispielsweise reinkloppe und die mir dann eine Rezension rausspucken.
Sondern geht halt darum, willst du Content produzieren? Also geht es um das Content an sich oder geht es darum, dass du an dem Schaffenswerk der Rezension oder einem Newstext, wie auch immer, irgendwo deinen inneren Frieden mitfindest und sagst so, ist das vielleicht mal mit Meditation sowas zu machen oder mein Hobby, mein Spaß, ja?
Ja klar, und genau das ist es. Und jeder von uns hat ja auch so sein eigenes Trademark, so seinen eigenen Stil, den er gefunden hat. Ich beispielsweise nutze unheimlich gerne Redewendungen, auch wenn sie ganz am Anfang sehr falsch rüberkamen. Besser eine Taube auf dem Dach als ein Schwein im Stall, keine Ahnung, wie auch immer. Aber jeder hat so seinen eigenen Stil, seinen eigenen Trademark und das merkt der Leser. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon seit fast 25 Jahren auf dem Markt und wenn dann eine KI-generierte Rezension kommt, ohne diese Trademarks von jemandem, von dem man sie erwartet, kann man schon so ein bisschen schutzig werden. Ich möchte jetzt nichts irgendwie vorwegnehmen oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diejenigen, die regelmäßig unser und wahrscheinlich auch euer Magazin konsumieren, dann auch merken, hey, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ja, das ist eine Rezension, aber die ist irgendwie anders geschrieben als die Rezensionen, die ich jetzt vor einem Jahr oder vor zwei von Redakteur XY gehört habe.
Wobei ich sagen würde, das, was heute ja auch genau schon so geht, also zu sagen, okay, schreibt das im Stil von. Also ich glaube auch, dass wir werden an den Punkt kommen, wo du den Unterschied nicht mehr merken wirst.
Ja,
das
natürlich.
Wird passieren. Deswegen, also wir haben in unserem Magazin klar gesagt, also ihr dürft die, ich sag mal, alle Dienste nutzen. Manchmal wären wir, wenn wir sagen würde, dass du darfst dein im Leben was nicht mehr tun, dann wären wir auch nicht zeitgemäß. Aber das, was rauskommen soll, also so Recherche oder ähnlich, alles cool. Aber ansonsten hat das damit nichts zu tun, was wir eigentlich produzieren wollen. Ne?
Genau,
ist ein super schweres und Stopp. Genau. Ich möchte aber noch ein Ding anhängen.
Ja.
Obwohl das eigentlich nicht regelkonform ist, aber das wollte ich eigentlich auf jeden Fall mal kurz gesagt haben, dass ich bin sehr, 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 sehr großer Freund von dem, was mit Werkzeugen wie KI möglich ist, und zeitgleich stelle ich mit dem Aufkommen von ChatGPT und Co. und dem ja, breiten Publikum, was das bedient, also ich sag mal, selbst ich sag mal, der Otto Normalo geht nicht auf Google, sondern geht auf ChatGPT und sagt, ey, was koche ich denn heute? Mhm. Und bekommt dann eine legitime Antwort. Ich glaube, dass wir als Magazine in Zukunft richtig Probleme bekommen werden, weiter Leserzahlen zu haben, wenn die aktuelle Generation der Leser aussterben sollte. Das sehe ich so kommen, weil man guckt dann eben nicht bei powermetal.de oder timeformetal.eu, sondern guckt einfach bei ChatGPT und sagt, ChatGPT, was sagen denn so, was ist denn die aktuelle Meinung zu dem und dem Album? Und dann wird das da ausgespuckt. So, und ich glaube, demnach werden wir es schwer haben, und ich glaube auch, dass es messbar sein wird, wird es schwer sein, neue Leser zu bekommen, im eigentlichen Sinne, weil es eben nicht mehr den klassischen Punkt gibt, wie ich tippe jetzt Parkway Drive Atlas Review ein und komm bei Time for Metal vorbei, sondern ich sag, ich schippe das bei ChatGPT und ich bekomme die Antwort. Das ist halt einfach ein ganz anderer Step. Die Antwort ist auf der Seite sichtbar und nicht auf einer klickbaren Unterseite.
Dann ist natürlich nur die Frage, ob man eventuell seine Schwerpunkte ein bisschen verschieben müsste. Bei einer Rezension gebe ich dir recht, aber bei etwas, was nicht durch ChatGPT beispielsweise auszuspucken wäre, wie jetzt beispielsweise ein Interview. Ne, wenn ich jetzt irgendwie frage, hey, ChatGPT, nenn mir mal bitte ein Interview von Parkway Drive, und das ist dann zufälligerweise auf Power Metal oder Time for Metal gelandet, dann gibt's natürlich dann auch einen Querverweis, genauso wie jetzt bei Konzertberichten. Bei Rezensionen gebe ich dir voll und ganz recht, da würde man dann ChatGPT dann befragen und sagen, hey, spuck mir mal bitte eine Rezension zu, keine Ahnung, New Kids on the Block aus. Aber um neue Leser zu generieren, gebe ich dir recht, aber wir haben ja auch schon so eine treue Leserschaft, die dann weniger, also die sind dann nicht auf Google und geben dann ein Rezension Gravedigger 2025, sondern die sehen dann auf unserer oder eurer Plattform, sehen die dann zufälligerweise das Logo von einem neuen Gravedigger-Album. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich die ganze Zeit bei Gravedigger bin. Kann ich auch Lordi nennen.
Kannst auch New Kids on the Block weiterbleiben.
Zum Beispiel. Oder Rick Astley.
Oder Sabaton.
Oh Gott, ist ja quasi wie Rick Astley.
Oder Ghost.
Na, mal gucken. Genau, Ghost. Nehmen wir mal, das kommt ja jetzt bald, ne?
Ja.
Oder ist schon draußen, wenn die Folge auch erscheint. Jedenfalls sehe ich stöber dann bei Power Metal Leo oder Time for Metal, stöber ich dann und sehe dann rein zufälligerweise, das Artwork zum neuen Ghost-Album, ach ja, wollte ich mir eh mal angucken oder anhören, und jetzt lese ich mal durch, was die Kollegen dann dazu geschrieben haben. Das heißt, dadurch, dass wir eben im Rock und Metal und damit in einer sehr lesernahen und musiknahen Welt leben, ist es ja schwierig, Neuleser durch Rezensionen zu gewinnen, aber wird es nicht schwierig sein, Neuleser durch Interviews, durch News, durch Artikel wie Konzertberichte oder wie Festivalberichte zu gewinnen? Mhm. Weil das ist immer noch eine sehr subjektiv, also klar, Rezensionen sind auch subjektiv, aber Konzertberichte, die drücken ja auch etwas mit Emotionen aus. Da möchte ich auch wissen, da möchte ich auch von jemandem, der wirklich in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall war, hey, wie war denn die Vorgruppe von Pantera? Ja, wie war es davor? Und das kann halt ChatGPT nicht so ausdrücken wie ein Mensch.
Aber das ist die Challenge. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, was passiert, wenn ich diese Frage stelle. Erstmal danke für diesen Hinweis. Wir haben hardcore überzogen bei dem Thema, deswegen.
Müssen wir aber, das ist ein super wichtiges Thema und das ist auch nicht das letzte Mal, wo wir wahrscheinlich über dieses Thema reden.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das ist ein ziemlich ethisches Thema, was auch die Daseinsberechtigung von einem selber anfragt. Ne? Also ich finde das, ich habe mich letztens mit einer Redakteurin darüber unterhalten. Aber wir schweifen wieder aus da im Bereich. Deswegen, ich glaube, das ist, es wird wirklich nicht das letzte Mal sein und ich finde es extrem wichtig, dass wir hier ich sag mal, auch immer mal wieder drüber sprechen. Ich glaube, das ist jetzt schon das fünfte Mal, dass wir über KI allgemein sprechen. Mhm. Und dieser Bereich, der wechselt sich so schnell. Also da tut sich so hammer viel, dass ich glaube einfach so, ja, es wird in Zukunft einfach nicht mehr sein, dass man dran vorbeikommt. Also das neue Google ist einfach schon da. Ja, also Punkt. ChatGPT ist das
neue Google. Denke ich auch.
Ja. Okay, wir sind ja vorbei mit dem ersten Thema. Und ich wollte aber ein ganz anderen Bereich sagen. Also wenn man ja Vater wird, ne, dann gibt es so Situationen, wo man so zwischendurch sich selbst in Frage stellen muss, weil so, vor allem wenn es um frühkindliche Musikerziehung geht, ne, also die ganze Kindermusik, selbst wenn es sowas wie Heavy Saurus gibt und so, glaube ich, dass die ganze Kindermusik ist halt eigentlich ja nicht wirklich kinderkompatibel, also eine erwachsenenkompatibel so rum. Wenn ich jetzt aber meiner Tochter, und jetzt kann ich ganz, ganz stolz sagen, Lorna Shore vorspiel, findet die das nicht schlimm. Deswegen finde ich das eigentlich ganz krass, dass diese Meinung, die man zu Metal hat, und da wollte ich auch dich mal fragen zu, wie du das siehst, diese Meinung zu Metal hat, ja, das ist nicht angeboren. Ne? Also ich glaube, das ist so ein absolut gesellschaftliches Ding. Ne? Und also sie liegt in meinem Arm, wir laufen durchs Wohnzimmer, weil das halt gerade wohl das Ding ist, was sie geil findet und hört Musik dabei und dann läuft halt diese Dreier-Kombo von Lorna Shore und das ist überhaupt nicht schlimm für sie oder überhaupt nicht schlimm mehr, ne? Ich denke so, krass eigentlich. Das hat so mein Weltbild so ein bisschen verändert, muss ich ehrlich gestehen.
Ich sehe auch sehr viele, also ich bin ja noch kinderlos und ich sehe sehr viele Instagram-Videos, in denen Kinder, egal welchen Alters, beispielsweise Musik im Auto hören. Und das ist dann wirklich Knüppelware. Also Parkway Drive, Lorna Shore, was auch immer. Und keine Ahnung, die bängen dann ihren Kopf dazu, die bewegen sich dann im Kindersitz und die sind dann komplett, also wie auch bei uns ist ja Musik eine Art Ventil. Ne? Wenn du traurig bist oder wenn du wütend bist oder so, dann hörst du das und du kannst dadurch schon mal irgendwie deine Emotionen verpacken. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Kinder, wenn sie Metal hören, auch automatisch vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Weil dann diese innere Unruhe, die Kinder haben, dadurch schon mal so ein bisschen kompensiert wird. Das ist zumindest meine Vermutung. Also ich meine, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber vielleicht liegt es auch an der Rhythmik. Das muss jetzt nicht unbedingt an der Lautstärke liegen, aber es gibt auch super viele Kinder oder Videos von Kindern, die Slayer hören und komplett abgehen und Spaß daran haben, weil es halt einfach, also du willst ja als Kind, jetzt vielleicht nicht gerade als neugeborenes Kind, aber du möchtest ja auch als Kindergartenkind, als Grundschüler, möchtest ja auch irgendwie so ein bisschen deine Grenzen austesten. Und wenn du dann etwas Extremes hörst, wie jetzt Rock und Metal als Kind extrem, dann ist es natürlich dann auch sowas, oh, das ist toll, weil dadurch kann ich meine Grenzen austesten. Ja, da wird halt vielleicht ein bisschen rumgeschrien, das wird vielleicht halt ein bisschen ruppiger, aber nicht unbedingt lauter. Und ich finde das toll. Also klasse.
Also deswegen, es hat auf jeden Fall, hat mich bewegt, deswegen musste ich es auf jeden Fall erzählen. Aber unabhängig davon, und da sind wir doch leider wieder beim ersten Thema, bastle ich gerade einem Album von meiner Tochter. Und es geht hauptsächlich halt um irgendwie kinderkompatible Songs, die uns irgendwo, also man lässt sich Dinge einfallen, wenn ein Kind die ganze Zeit durchbrüllt. Deswegen lässt man sich irgendwelche Songtexte einfallen und die haben wir jetzt mal so ein bisschen mit aufgeschrieben und dann dazu Songs produziert. Ich werde euch einfach mal, liebe Zuhörer, einen dieser Lieder hier mal verlinken, unten in den Shownotes. Da geht's in erster Linie darum, wie das mit Bauchweh und so aussieht. Also thementechnisch sind wir dann doch wieder nicht bei Lorna Shore, aber ja, vielleicht ist es so. Nee, so viel erstmal dazu. Aber ich habe gerade mal auf powermetal.de gesurft.
Oh Gott, was willst du denn auf der Seite?
Und bin gerade in deinem Profil. Und
da gibt's uralt.
Gibt's die neueste Entdeckung, wie bockstark Parkway Drive sein kann, sowie der neueste Soilwork-Song. Und die Frage ist jetzt, weißt du noch, welcher Song es ist?
Ja, The Nothingness and the Devil. Das weiß ich
das
noch.
Ist das ist schon 5 Jahre her.
Das ist schon 5 Jahre her.
Seite aktualisieren.
Nee, ich muss halt einfach meinen Text mal aktualisieren. Ja, unsere Seite die ist ja noch in Arbeit. Da kommt auch dieses Jahr was. Aber ich war damals, also ich muss dazu sagen, ich habe Soilwork sehr, sehr spät für mich entdeckt. Ich fand die früher immer, also ich fand generell so Melodic Death Metal, das war jetzt nicht unbedingt meins. Egal ob In Flames oder Dark Tranquility oder Children of Bodom, war wieder was anderes. Mhm. Weil das ging ja auch ein bisschen in Richtung Thrash Metal. Aber so Soilwork oder so, das war mir ein bisschen zu, das hat mich nicht so gekickt. Und ich habe es wirklich probiert. Dann hatte ich auch The Ripe Majestic, fand ich auch irgendwann cool, das Album. Aber das, da hat mir doch so dieser letzte Bissen gefehlt. Ja, und dann bin ich irgendwann zu The Nightfight Orchestra gekommen, durch einen ganz großen Zufall. Hab diese Band absolut lieben gelernt. Ist auch heute noch in meinen Top 3. Und je mehr ich Nightfight Orchestra gehört habe, desto empfänglicher wurde ich dann auch für Soilwork. Und das vorletzte Album, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, aber auf jeden Fall war Arrival da drauf. Das war absolut abartig gut, das Album. Und dann war ich in dieser Soilwork-Hochphase. Ne, dann habe ich mir The Ripe Majestic nochmal angehört. Und irgendwann kam dann der so ein Snippet von der The Wisp of the Atlantic EP.
Okay.
Und das war eben The Nothingness and the Devil. Und ich dachte mir, boah, das sind gerade nur 30 Sekunden, aber du hast so eine Gänsehaut. Und wie geil ist denn dieser Song bitte? Ja, und die komplette EP, das ist die Abstand beste EP, die ich jemals gehört habe. Mit Feverish drauf, mit Desperado, eben auch mit The Nothingness and the Devil, mit dem großartigen Titeltrack auch. Das ist halt einfach von vorn bis hinten eine großartige EP, die dann auch vor, glaube ich, etwas weniger als 2 Jahren dann in Over Even Hayton, in dieses absolut Götteralbum dann gemündet ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, der Text ist schon ein bisschen älter. Aber Soilwork, hätte ich auch tatsächlich nicht gedacht.
Grundsätzlich, ich meine, wenn man so deine musikalische Vorgeschichte kennt, also dich so ein bisschen kennt, du bist ja quer, also eigentlich schätze ich dich so ein, so du hörst gefühlt ja fast alles, wobei wir alle mal sagen, so die alles hören, sind mir die schlimmsten, wobei abgegrenzt natürlich in dem Bereich, dass es schon irgendwie Metal und Rock ist und Co. und glaube ich schon, also wer Slayer und Motorhead irgendwie nebeneinander nennt und trotzdem auch Nightflight Orchestra und jetzt eben auch Soilwork und Co., ich glaube, dass das das zeigt schon irgendwie, dass du eine gute Bandbreite hast. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, so dass die, da hört die Bandbreite bei dir auf?
Brutal Death Metal. Das ist dann irgendwann, also so generell, Death Metal ist, da muss ich schon wirklich Bock drauf haben. Und da gibt's auch wirklich nur wenige Bands, auf die ich dann Bock habe. Wie beispielsweise Death, Memoriam beziehungsweise Bolt Thrower. Die neue Benediction ist sehr, sehr gut geworden. Aber da muss ich wirklich Bock drauf haben. Symphonic Metal ist für mich auch ein bisschen zu drüber. Mhm. Weil mir das... ich weiß es nicht. Das toucht mich irgendwie nicht. Das ist für mich alles ein bisschen zu drüber. Mhm. Ich konnte dann auch, wie gesagt, irgendwann mit Melodic Death Metal meinen Frieden finden. Teilweise auch ein bisschen mit Black Metal. Da gibt es auch absolut grandiose Alben. Aber man lernt ja auch nicht aus, ne? Und ich kenne ja nur einen ganz, ganz minimalen Bruchteil von Prozenten von Veröffentlichungen, die es im Laufe der letzten 40 Jahre gibt. Und da wird es auch immer noch Alben geben, die vielleicht vor 30, 40 Jahren rauskamen, die ich dann irgendwann in 10 Jahren das erste Mal höre und denke mir, alter Schwede, warum bist du da nicht schon früher drauf gekommen, wie jetzt eben bei Soilwork? Ne? Irgendwann macht's dann halt Klick. Ja. Also früher, ich habe ja, wann war das? 2001 habe ich ja mit harter Musik, also mit härterer Musik angefangen, da war ich 13, 14. Und das ist jetzt 23, 24 Jahre her. Und damals ging halt nichts über Manowar, Halloween, auch Metallica natürlich. Und da gab's halt Bands, die ich damals als aus gutem Grund gemieden habe, die ich jetzt absolut gut und toll finde.
Mal ehrlich, kannst du dich noch an dein erstes Review erinnern?
Ja. Also wir mussten ja damals, mussten wir 3 Proberezensionen abgeben. Tapping the Vein von Sodom, immer noch ein absolut geiles Album. Ist für
Was
mich,
war dein zweites?
Heart of Darkness von Gravedigger.
Das war dein erstes, korrekt, ja. Und was war das dritte?
Und das war die die EP von Storm Warrior, Heavy Metal Fire.
Oh fuck, ey. Guck mal, ich meine, ich sehe es ja hier vor mir, man kann ja so schön recherchieren, das ist ja jetzt relativ simpel zu sehen, wenn das alles chronologisch sortiert ist. Mhm. Ich kann dir nicht mehr sagen, was meine erste Rezension ist. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es war All That Remains. Und es war der Song Overcome, das Album Overcome. Aber wissen, das wäre gelogen.
Ich muss auch dazu sagen, für mich ist es gerade schwierig herauszufinden, was meine erste Rezension für PowerMetal.de war, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Wie gesagt, die ersten 3, das waren ja Proberezensionen, bei denen ich mir selbst das Album ausgesucht habe, weil es auch noch keine Rezension gab. Mhm. Auch tatsächlich von Tapping the Vein noch nicht. Und was jetzt wirklich meine erste von PowerMetal.de bereitgestellte Platte war, die ich dann rezensiert habe, das weiß ich gar nicht mehr.
Krass. Also da merkt man einfach so, die Zeit, die vergeht einfach echt extrem schnell. Und gerade sowas wie, also ich meine, du hast ja, also ich muss einfach sagen, Respekt, also wirklich vollkommen Respekt, dass du irgendwie 2836 Rezensionen geschrieben hast seit 2010. Zumindest nur bei Power Metal, die vielleicht hast du woanders auch noch irgendwas gemacht. Also ja, wenn du noch einmal sagst, dass ich irgendwie, dass du dich schlecht fühlst und ich zu viele Hobbys hätte, nee, Marcel.
Also ich muss aber auch dazu sagen, das war früher wirklich abartig bei mir, dass ich mich da freitags oder samstags abends hingesetzt habe und bis 4 Uhr nachts Rezensionen geschrieben habe. Da hatte ich dann ein Bündel von 6, 7 Alben hatte ich neben mir liegen. Natürlich habe ich die auch schon vorher in den letzten Tagen gehört und habe die dann einfach so runtergeschrieben. Und auch speziell in der Corona-Zeit, wir hatten ja überhaupt keine Möglichkeit, uns kreativ auszutoben. Also wir sind ja nicht auf Konzerte gegangen. Interviews waren dann auch schwierig, weil die Künstler ja auch so gesehen nichts Großartiges zu erzählen hatten oder dann selbst irgendwie auf Eis gelegt wurden. Und dann hast du dir halt die Zeit vertrieben mit irgendwelchen kreativen Sachen, wie du hast dein eigenes Festival zu Hause entwickelt mit Live-DVDs und du hast halt Rezensionen geschrieben wie ein Verrückter. Also ich weiß noch, dass ich damals auch im Vertrieb gearbeitet habe und ich habe 12 Stunden dann in der Küche gesessen. Und anstatt dann irgendwie, also mir rauchte der Kopf, und anstatt mich dann irgendwie auf die Couch zu setzen und irgendwie Netflix über mich ergehen zu lassen, habe ich mich dann nochmal irgendwie an den anderen Laptop gesetzt und Rezensionen geschrieben bis tief in die Nacht. Und so ging das über Wochen. Also da habe ich relativ viel aufgeholt. Ich muss aber hier auch mal eine Lanze brechen für unseren wunderbaren Björn Backes, der 9000 Rezensionen jetzt auf der Habenseite hat.
Wow.
Ja, Respekt. Und das nicht nur bei uns. Ne? Also nur 9000 bei uns, aber der hat auch noch, wie heißt denn das? Nicht Visions. Ah, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall hat er noch für ein anderes Magazin geschrieben. Ich habe auch noch ein bisschen was fürs Rocket damals gemacht, aber das ist jetzt auch schon Jahre her. Aber für mich ist immer noch dieses Rezensionsschreiben ist für mich so back to the roots. Damit habe ich damals angefangen und damit werde ich auch irgendwann aufhören. Mhm. Durch die Sache mit der Chefredaktion habe ich halt nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Muße. Aber so hin und wieder, wenn ich dann eine Rezension schreibe, ist es dann doch immer noch schön.
Ja, also sehe ich genauso. Also ich habe das eine Zeit lang echt super gern gemacht. Also habe ich mich gerne einfach hingesetzt, irgendwie 3, 4, 5 Platten in der Woche gemacht. Aber die Zeiten sind einfach rum. Ne? Also muss einfach sagen, es sind einfach mehr Hobbys dazugekommen. Es ist mehr Verantwortung auch im Magazin dazugekommen. Und ich muss jetzt auch mal, da kann ich auch die Lanze brechen, mich mal hardcore bedanken, dass das Team mich gerade total abfängt in super vielen Punkten, um eben mir den Rücken freizuhalten, dass ich hier einfach zu Hause performen kann, was gerade einfach Fokus Nummer 1 hat. Aber andersrum ist es einfach so, es ist wirklich so, man schafft eben nicht mehr alles so umzusetzen, wie man es gerne gehabt hätte oder gerne machen wollen würde. Also wenn ich nur das machen würde bei Time for Metal, was mir Spaß macht, dann wären es wahrscheinlich Rezensionen. Ich würde wahrscheinlich jeden zweiten Tag auf ein Konzert fahren. Also und dann Konzertbericht schreiben. Also ist einfach so. Aber mehr Verantwortung heißt eben auch, dass man eben die Vogelperspektive irgendwo einnehmen muss, ne?
Zum einen das und zum anderen macht es ja auch irgendwie Spaß. Also mir macht es unheimlich viel Spaß auch zu connecten, wenn jetzt beispielsweise ein Label eine Interviewanfrage hat und ich versuche dann irgendeinen passenden Kollegen dafür zu finden oder Festivals werden geplant und ich gucke, hey, welcher Kollege könnte dann auf X oder Y Festival und auch zwischen den einzelnen Abteilungen, sage ich mal, also von Promoter über meine Wenigkeit bis hin zum Social Media Team. Dass wir dann irgendwie Gästelistenplätze oder so verlosen, das ist natürlich auch absolut großartig.
Ja, absolut, absolut. Okay, wir sind zumindest an einem Punkt, wo ich sage, wir sollten eigentlich mal noch eine kleine Runde Themenroulette spielen. Was meinst du?
Sehr, sehr gerne.
Ich drücke ohne weiteres Abschweifen auf diesen wunderbaren Zufallsgenerator, den ich wirklich zwischendurch mal gebaut habe. Also die ersten paar Folgen sind fake gewesen, was den Zufall angeht. Jetzt ist es wirklich Hardcore-Zufall. Es sei denn, ich mache es wie eben und spiel noch mal ein Thema so dazwischen, was gerade passt. Ich drücke auf den Granator und hier kommt ein absurdes Musikvideo, beziehungsweise absurde Musikvideos. Fällt dir gerade was ein, wo du sagst, boah, hardcore absurdes Musikvideo?
Fast alles von Tool. Das sind ja wirklich Fieberträume vom Allerfeinsten. Und, boah, ich komme nicht mehr auf den Titel. Das war irgendeine Death-Metal-Kapelle. Die ist auch relativ bekannt, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Und die haben in den letzten 2 Jahren irgendwann mal ein Musikvideo gepostet, in dem sich Leute umgebracht haben. Da wurde mir echt anders. Also das war, handwerklich war es so gut gemacht. Und ein Musikvideo muss ja auch irgendwie faszinieren, muss ja auch irgendwie fesseln. Und du bekommst dann diesen Death Metal vor den Latz geknallt und siehst dann eben diese Bilder, die dich schockieren. Und das war, also das ist jetzt das, was mich irgendwie gerade, war das D-Side? Boah, ich weiß es nicht mehr. Kann ich mal forschen. Mhm. Das waren Musikvideos, die mich echt schockiert haben. Ansonsten muss ich tatsächlich mal überlegen und gebe es mal den oder roll den Ball erstmal dir rüber.
Das darfst du gerne tun. Also, was mir als erstes einfällt, ist Igor.
Ja.
Also Igor produzieren so, also sind das computeranimierte, ich würde sagen, ja, das computeranimierte absolut skurrile Videos, wo vor allem immer ein Fokus auf Gehirne. Keine Ahnung, was der Künstler mit Gehirn hat, aber. Also mir fallen mindestens 3 Videos ein, also diese Figuren sind auch immer die gleichen, ne, die sie da recyceln. Und also wirklich total skurril. Also dann bewegt sich zu der Musik, die ja auch schon irgendwie super avantgardistisch ist, also ganz anders ist, als was man so kennt. Und dass es überhaupt noch mit in Metal reinfällt, finde ich auch sehr, sehr lustig eigentlich. Und dann hast du so einen Boxring in dem einen Musikvideo, wo dieses Gehirn einfach in jede Form sich verzerrt, wo ich so, was passiert hier? Also, Entschuldigung, was sehe ich mir da gerade an? Ja, irgendwie passt es zum Song schon, aber es irgendwie auch nicht. Also, es ist hardcore skurril. Mhm. Deswegen, also, wenn ich an absurde Musikvideos denken muss, dann ist es in erster Linie genau das. Also, ich sage so, wow, krass. Also, künstlerisch high-end produziert. Mhm. Aber eben so, wo du mit einem What the fuck-Moment da rausgehst, dass am Ende so, okay, was war das jetzt?
Ja. Es gibt dann aber auch absurde Musikvideos, die dir irgendwie ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Bestes Beispiel, Devin Townsend. Mhm. Finde ich absolut großartig. Also der Videoclip zu Vampirella oder Vampira. Wo der dann als Teufel verkleidet ist und so im Comic-Stil dann von Grab zu Grab schwingt. Also es ist halt einfach irgendwie absurd. Es passt aber zu Devin Townsend und es macht halt einfach große Freude zu sehen. Aber ich finde auch Musikvideos, die eine Geschichte erzählen. Ja, okay, Michael Jackson Thriller ist natürlich so das Musikvideo, was jeder kennt. Aber Musikvideos, auch beispielsweise von King Diamond, die hatten ja auch immer irgendwie sowas, so eine klitzekleine Horrorgeschichte noch dabei.
Aber mir fällt noch wieder ein.
Ja.
Auch gerade auch, also ich sag mal so neben Electric Callboy, die auch immer die extrem geilsten Musikvideos haben, ist ja so, dass es die Story jedes Mal absurd. Will ich aber gar nicht über Electric Callboy sprechen, sondern über TBS, also The Butcher Sisters. Und also das ist ja so ein keine Ahnung, also ernst nehmen die sich auf gar keinen Fall. Und wenn du dir vorstellst, es steht ein Ritter beim aktuellen Musikvideo Drachentöter, ein Ritter mit einem Nokia-Handy da und ruft den Sänger von Equilibrium an.
Das ist so, also schon großartig, ja.
Das ist so bescheuert, dass man sagt, so, irgendwie geil.
Ja, absurde Musikvideos sind aber auch so diese aus dem Power-Metal-Genre vor 20 Jahren. Bestes Beispiel, Rhapsody of Fire. Also die sind ja von, wo wir vorhin zum Thema KI geredet haben, absolut großartig. Ich kann mich da an Power of the Dragon Flame erinnern, wo die da auf so einem verlassenen Zuggleis stehen und wo dann, also einfach großartig. Und diese ganzen Special Effects an hier ein Drache und da Flammen, das ist toll. Das ist wirklich ganz, ganz großartig.
Ja, oder guck dir Hearts on Fire von Hammerfall an. Ich liebe diesen Song, aber dieses Musikvideo ist einfach so hardcore schlecht gealtert. Also ich glaube, für damalige Verhältnisse war das schon echt cool. So ein Skelett, was so und laufen die halt sehr, sehr männlichen Ritter-ähnlichen Typen da lang. Also maskuliner geht's nicht. Ich glaube, nur Manowar konnte das toppen, oder?
Manowar, Warriors of the World, wo die dann auf irgendeinem Feld standen und haben sie sich Sonntagnachmittag mal getroffen und ach, großartig. Ich muss auch gerade an Superheroes von Edguy denken. Oder also,
Da kann ich mich nicht dran erinnern, an das
Video. Guckt sie an oder guckt es euch an. In irgendeinem Videoclip sind die als Hasen verkleidet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist auch schon verflucht lange her. Ich gucke aber gerade mal. Es gab ja damals diese Compilation Monsters of Metal. Aha. Und ja, da gab es ja auch allerlei Videoclips. Und ich bin gerade echt am Überlegen, welche Videoclips haben mir dann irgendwie noch, sind bei mir bleibend in Erinnerung geblieben. Gute Frage.
Ja, sag mal, aber was ja grundsätzlich, muss man überlegen, ist eigentlich ja doch auch das Standard-Musikvideo auch schon ganz absurd, ja. Also dieses, du hast das so ein, dieses Standard, ich sag mal, Performance-Musikvideo, wo man in irgendeiner dunklen Ecke steht, die ein bisschen schön beleuchtet wird und halt eigentlich auch so, die Band kommt da zusammen, wo sie eigentlich nie zusammenkommen würde, um die Musik zu machen. Und macht dann da halt Musik. Ich find's irgendwie skurril. Es gab von In Flames so ein Video, da stehen die in einem Hausflur und haben das Schlag, ich komme auf den Song, es ist Clouds Connected, kann sein, wo sie wirklich so das Schlagzeug auf engstem Raum, wo sie, warum steht ein Schlagzeug im Flur und warum spielen die da? Also es ergibt für mich gar keinen Sinn, aber irgendwo bleibt's in Erinnerung, deswegen ist es wieder cool, ne?
Ja, ich habe mir auf dem Tusca, oder wollte ich mir zumindest letztes Jahr auf dem Tusca-Festival, wollte ich mir Stamina angucken oder Stamwana, wie sie auch immer heißen, weil ich vor 20 Jahren einen Videoclip von denen gesehen habe auf YouTube, wo die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Also absolut skurril, die sind oben ohne und die gehen, also ich glaube, das ist dann der Sänger oder das sind dann jeweils Mann gegen Mann. Und die sind dann auf einer Ebene, stehen sich dann gegenüber und dann irgendwann ertönt der Gong und dann kloppen die sich einfach blutig. So, und der Gewinner, der dann halt nicht stirbt, der geht dann in die nächste Etage, in quasi das Finale gegen den anderen, der dann gewonnen hat. Also das war auch sehr, sehr skurril. Und tatsächlich, es gibt natürlich dann auch so Videoclips, die mir immer wieder so einen wohligen Schauer, im wahrsten Sinne des Wortes, einen wohligen Schauer verpassen. Das ist Halloween mit Halloween.
Ach, okay, ja.
Das ist, also man kennt ja den Song 13 Minuten, der ist ja dann auf 4 Minuten runtergekürzt, dementsprechend auch im Videoclip, aber wenn dann so ein 18-jähriger Michael Kiske da im Wald steht und Nebel und so, das ist halt eine Atmosphäre. Ich habe den Clip das erste Mal gesehen und war direkt angefixt. Direkt Halloween, 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 musste mir direkt CDs kaufen. Und dieses Gefühl vergesse ich auch nicht, als ich das erste Mal den Clip zu Halloween gesehen habe. Bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Absolut großartig. Und immer noch ein absolut toller Song.
Oh, da fällt mir noch einer ein. Kennst du Babylon AD von Cradle of Filth?
Habe ich nicht vor Augen, aber den Song kenne ich, ja.
Also, wenn ich es richtig zusammenkriege, ich meine, es ist auch schon ewig her, also der Song ist ja locker schon 20 Jahre alt. Ich meine, da geht es so um Menschenhandel, Frauenhandel und so richtig, richtig skurril. Ich meine, Cradle of Filth haben ja auch mit einem eigenen Horrorfilm rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das noch bekannt ist. Ich komme jetzt auf den Titel davon auch nicht mehr. Den gab es auf DVD, beziehungsweise später auf Blu-ray. Und also, das war ja ein absoluter, richtig, also heute würdest du sagen, das ist ein C-Movie. Also richtig Splatter-Nonsens-Scheiß. Aber irgendwie, die haben diese Story gepackt und die haben es hinbekommen, dass über die gesamten Musikvideos immer wieder irgendeine Horrorgeschichte zu erzählen.
Das ist cool.
Das ist keine fortlaufende Geschichte, aber jedes Video ist so gefühlt kein nur Performance-Video, sondern es ist immer irgendein cineastischer Tiefgang drin. Oder Bestes Her Beispiel. Ghost in the Fog, geil. Also so, ja, merkst stimmt. Da geht's was drum, ne? Aber trotzdem ist es super minimalistisch. Also ja. Da passiert nicht viel, aber irgendwie passiert doch viel. Deswegen, ja, Cradle of Filth, vielleicht sollte man da auch mal reingucken nochmal, was da jetzt Neues gekommen ist.
Auch bestes Beispiel, Blood Red Sandman von Lordi. Ist ja auch wahnsinnig geiler Clip. Super, also Song ist auch schon sehr, sehr gut. Und dann der Clip, wo die dann auch in dieser einsamen Hütte sind und irgendwann spukt's dann. Hättest, also jetzt mal so kleiner Fun Fact. Was glaubst du, wie viele Alben haben Lordi rausgebracht?
Oh, das ist super viele. 17?
19. Lordi, 19 Alben. Die haben ja 7 auf einmal rausgehauen. 19 Stück. Großartig. Aber das ist, also wie gesagt, Blood Red Sandman, guckt es euch an. Das ist ein super geiler Clip.
Aber das ist auch nur, weil das so eine absurde Zahl ist, ja, sonst hätte ich mir das auch nicht merken können.
Genau
dass
das.
Das so, dass das
genau
ist.
Das.
Aber wer bringt jetzt auch 7 Alben auf einmal raus?
Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, ein April-Scherz. Muss ich aber noch erzählen, weil das jetzt weniger mit dem Thema zu tun hat.
Ja, komm.
Das war, glaube ich, ein April-Scherz vom Sänger, der dann gesagt hat, ja, heute ist der 1. April, ich möchte verkünden, dass wir 3 Alben auf einmal rausbringen. Und dann am nächsten Tag, nee, Leute, das war ein April-Scherz, wir bringen 7 auf einmal raus. Das war dann wirklich der Fall. Das war super gut. Also klasse.
Aber so apropos April-Scherz, habt ihr dieses Jahr was gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Definitiv, wir hatten einen kleinen Insider, den kann ich hier jetzt nicht gerade nennen, aber das war so nebenbei. Was ich super toll fand, da habe ich auch die Kollegen nochmal angesprochen, dass sie das nochmal verwirklichen, Metal Archives, Metallum Encyclopedium, wie auch immer.
Ja.
Die haben vor ein paar Jahren, haben die sämtliche Alben in Katzen umgewandelt. Also wenn dann, ja, Ace of Spades von Motorhead, wenn dann da 3 Katzen sind auf dem Cover, das war so geil. Bitte, Leute, macht's nochmal. Das war einfach schön. Das war der beste April-Scherz, den ich jemals mitbekommen habe. Einfach
das
toll.
Das war das Jahr, wo wir 2020, wo wir auch Time for Metal im April zu Time for Schlager umbenannt haben. Das war das gleiche Jahr. Und wenn man sieht, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, um nur diesen einen April-Scherz zu machen. Also ein Video produziert, es wurde Merchandise-Mockups erstellt, es wurde ein Logo wirklich professionell gemacht. Am Ende habe ich ein Skript auch auf der Seite gehabt, was alles, was Metal war, in Schlager umbenannt hat. Also gab es dann Power-Schlager, Death-Schlager, Thrash-Schlager. Das war halt ein Gag für 24 Stunden und dann war das wieder raus. Ne? Also ich muss sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob der Aufriss so...
Ja doch, aber du hast das doch letztes oder vorletztes Jahr gemacht, dass es ein Mashup zwischen Power Metal Day und Time for Metal gab.
Genau.
Also den haben auch viele unserer Kollegen geschluckt tatsächlich.
Das war cool. bei uns genauso. Also bei uns kam auch so, also das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Und dann denke ich mir so, der eine Vollidiot, Entschuldigung, die Person, die ich jetzt gerade treffe, der eine Vollidiot, der April drunter schreibt. Anstelle einfach zu sagen, so, ich hab's gerafft, ich spiele die Story jetzt mit. Gönn doch einfach, dass noch jemand geprankt wird.
Ja, genau. Ich weiß, 1. April, guckt mal jeder aufs Datum. Ja, Leute, aber es gibt da vielleicht auch einen, der noch nicht aufs Datum geguckt hat, der das vielleicht bis heute Abend glaubt.
Ja, okay, unabhängig von allem, der es bis heute Abend glaubt, finde ich, ist ein super Übergang, der überhaupt keinen Sinn ergibt, aber egal. Marcel, du bist unser Gast, du weißt, was passiert in unserem Outro.
Einen Song darf ich mir
einen Song auswählen, den wir hier für unsere Hörer spielen und der natürlich auch auf der Playlist bei Spotify automatisch landet. Deswegen Grüße nochmal raus an den Flo, der das immer so liebevoll pflegt. Also demnach, guckt da auch bitte auch vorbei und hört auch diese Playlist.
Ja, ich könnte jetzt irgendwie in meine Spotify-Playliste gucken, aber ich muss aus dem Bauch heraus entscheiden. Blood Red Sandman von Lordi.
Ich glaube, den haben wir auch noch nicht. Den haben wir auch noch nicht drin. Demnach wunderbar. Wenn du möchtest, ich weiß, du kannst das, magst du den Song einmal hier für das Outro introdieren, als wäre es dein Radiosong. Und ich sag schon mal, bevor wir damit beginnen, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen lieben Dank, immer. Marcel, dass du da warst.
Liebe
Zuhörer, schalt wieder ein, wenn es heißt, leise gestern der Time for Metal Podcast. Und donnerstags die Perle der Woche. Jetzt hier für euch das Outro gesprochen von Marcel Rapp, Chefredakteur von PowerMetal.de und Podcast-Host von Pommesgabel Podcast.
Und ihr hört Rick Astley mit Never Gonna Give... Nein, ihr hört Lordi mit Blood Red Sandman.